So, ja. Wir hätten heute eigentlich einen so schönen Podcast-Marathon vorgehabt. Wir sitzen hier in der Mosel. Es gibt wunderbaren Wein, natürlich von uns. Und das wäre ein Dreier-Podcast geworden mit dem lieben Toni Askitis. Den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch ein bisschen für Wein interessiert. Der musste allerdings absagen, weil er krankheitsbedingt ausfällt. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber der andere ist ja noch da und an der Kompetenz mangelt es diesem jungen Mann überhaupt nicht. Er wird gemeinhin mittlerweile als Vaterlandsverräter bezeichnet, ist aber immer noch einer der besten Sommeliers Deutschland, auch wenn er nicht mehr hier in diesem Land praktiziert. Ich freue mich wirklich, dass du da bist, mein lieber Sebastian Höfner.
Ja, ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Es ist cool, wenn man da immer die Möglichkeit hat, irgendwo zu sprechen. Ich meine, abgesehen davon verstehen wir uns ja eigentlich auch super und ist schade, dass Toni nicht dabei sein kann. Wir haben ein paar coole Sachen vorbereitet und ein paar coole Sachen geplant, aber ist natürlich dann, Gesundheit geht vor. Toni hat, glaube ich, einige Projekte in der Pipeline, wo er dann auch wirklich dann in der nächsten Zeit echt fit sein muss und performen muss und da geht Gesundheit immer vor. Dementsprechend ist das dann natürlich für mich auch eine Herzensangelegenheit, dass ich dann dafür ihn dann auch in die Bresche springe und ein paar Flaschen mehr trinke. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, sagt man ja so schön.
Ja. Du hast mein Mitleid, du armer Kerl. Ja, der Toni macht demnächst tatsächlich eine Wurstbude auf. Nee, Pommes und Wein in Düsseldorf. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Also vollstes Verständnis dafür, dass er sich auskuriert. Trotzdem sprechen wir heute über Wein und wir sprechen nicht wie üblich über drei Weine, sondern weil wir eben nur mal zwei Sommeliers da hätten heute, sprechen wir über sechs Weine. Und die muss halt der Sebastian übernehmen. Macht dramaturgisch aber wirklich Sinn, weil wir sind zweimal in Italien, einmal im absoluten Norden und einmal im absoluten Süden. Mit Abstrichen versteht sich. Wir kommen ein bisschen später ein bisschen genauer drauf. Aber es macht Sinn und es macht auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß. Wir haben die Sachen schon ein bisschen durchprobiert. Trotzdem, Sebastian, du warst schon mal hier und bist damit der erst zweite Gast, der das zweite Mal da sein darf. Ja, Notnagel halt, ne? Nein, Quatsch. Aber in diesem Fall macht es absolut Sinn, wenn du dich nochmal vorstellst, weil, wie vorhin schon leicht erwähnt, leicht angekündigt, hat der gute Mann die Seiten gewechselt und damit auch die Landesgrenzen. Was machst du denn heute?
Ja, wie Marius sagte, ihr dürft euch bildlich vorstellen, wie ich ihm gerade den Stinkefinger zeige. Bin ich seit Mai letzten Jahres, habe ich mich in südlichere Gefilde bewegt. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt in die K&K-Dynastie versetzt. Ich bin seit Mai im Taubenkobel tätig, als Mundschenk im wunderschönen Burgenland am Neusiedler See in Schützen am Gebirge. Also dann geografisch gar nicht mehr so weit weg von den ersten Sachen, die wir dann probieren werden. Ist dann ganz spannend, wie man da dann das geografisch-sensorisch dann anders, wenn er Spaß ist, Blödsinn. Nein, es ist einfach seit Mai letzten Jahres nach Österreich gegangen, hochspannend unten am Neusiedler See. Und aber trotzdem immer noch froh, dass man dann auch gerade Kontakte mit Marius hält. Es ist, weiß wahrscheinlich jeder, der uns beide irgendwie ein bisschen näher kennt, ist das irgendwie so ein bisschen Blutsbruderschaft. Irgendwo ist das,
Synergieeffekt.
freu ich mich immer wieder, wenn ich mit Marius das eine oder andere Fläschchen aufmachen kann.
Ja, sau cool. Bevor wir in die Materie einsteigen, in die Hard Facts reingehen, würde mich doch tatsächlich mal interessieren, weil, na gut, du hast jetzt die letzten paar Monate ordentlich Erfahrung gemacht. Ja, es ist ein hartes Thema, aber man könnte sagen, die Österreicher haben den Deutschen kulinarisch und weintechnisch, zumindest was die Vision betrifft, ab und zu mal was voraus. Wie würdest du denn das einschätzen, beziehungsweise was ist so dein Resümee nach ein paar Monaten, was Wein und Kulinarik betrifft, wenn man das irgendwie in Kürze zusammenfassen kann, was schon schwer genug wird?
Na, ich glaube, dass Österreich in Schritten des Selbstbewusstseins ist das einzige Land, was ich jetzt irgendwie so auf dem Schirm habe, was dass die Nationalflagge auf die Kapsel draufdruckt, sicherlich den Deutschen so ein bisschen was voraus hat.
Wäre auch ein bisschen problematisch hier.
Ist in vielerlei Hinsicht so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Natürlich mit dem Weinskandal, dass 82, 83 sich die österreichische Weinwelt ja quasi per se neu erfinden musste, weil sonst hätte keiner mehr in Österreich und außerhalb sowieso keiner mehr irgendwie einen österreichischen Wein getrunken. Da sind sie in der Entwicklung, gerade was Verständnis von den Weinbergen, Bio, biodynamischer Weinbau mit einer Selbstverständlichkeit in Deutschland teilweise heraus. Man muss dann aber auch sagen, das ist in Deutschland die Keimzelle, für mich ist die Pfalz nach wie vor das Silicon Valley des deutschen Weinbaus, mit ganz, ganz großen Schritten aufholt. Kulinarisch ist es für mich immer klar gewesen, dass ich eigentlich nur in den Osten Österreichs gehen kann, weil der wesentlich progressiver ist als die klassischen Skiregionen, die dann im Westen sind. Auch weintechnisch gesehen ist es dann natürlich auch viel, viel spannender, weil da gerade das Tor Richtung Osteuropa sehr, sehr offen ist. Das sind Sachen, die auf dem deutschen Normalradar oder auf dem erweiterten Radar fast gar nicht auffallen, was aus Kroatien, Istrien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, gerade im trockenen Bereich daherkommt. Das ist unglaublich spannend. Da ist die Kulinarik dementsprechend natürlich auch sehr, sehr offen und das ist für mich schon ein sehr, sehr signifikanter Unterschied. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, ich meine, ich habe jetzt auf dem Roadtrip, auf dem ich gerade unterwegs bin, meine guten Freunde in der Pfalz alle besucht, wo man dann sagen muss, da hat Deutschland gegenüber den Österreichern schon einen Schritt gemacht, was gerade internationale Platzierung von den Top-Gewächsen angeht, hat Deutschland unglaubliche Schritte gemacht und auch Österreich ein bisschen was voraus, dass man sagt, okay, wir haben im Deutschen in der Spitze an einem Preissegment etabliert, wo viele Österreicher, die auch hochfeine Weine machen, das ist top, absolutes Top-Level, aber das kriegen die deutschen Winzer dann irgendwo auf dem internationalen Markt erzielt. Ich mag diese Preisdiskussion gar nicht, aber gerade wenn man über internationale Weine spricht, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diesen Faktor nie ganz außer Acht lässt, welchen Stellenwert das hat, weil gerade für viele Weingüter ist halt der Exportmarkt brutal wichtig. Mhm. Da ist halt auch die Preisgeschichte dann auch irgendwo ein Punkt, weil am Ende des Tages, wir arbeiten damit, aber wir müssen auch davon irgendwo vernünftig leben können. Ja. Und das ist, glaube ich, dann ganz, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und da glaube ich, dass Österreich oder ich hoffe, dass Österreich die guten Winzer einen guten Schritt nach vorne machen werden, dass man sich da so ein bisschen an Deutschland orientiert.
Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, aus meiner Sicht, mit einer gewissen Kontinuität, was die Stile betrifft. Also bei Deutschland hast du ja Riesling und Spätburgunder, der Rest findet nicht statt, mehr oder weniger zu Recht, können wir jetzt drüber sprechen, Ausnahmen bestimmen die Regel. Aber Deutschland ist Riesling und Spätburgunder und Österreich ist Sauvignon Blanc und Morillon in der Steiermark, das ist Blaufränkisch und Zweigelt im Burgenland, das ist Riesling und Grüner Veltliner in der Wachau, Krems und Wagram und Kammtal. Also es ist diverser. Und die Winzer in Österreich, meines Erachtens zumindest, korrigiere ich gleich, wenn ich falsch liege, sagen wir mal in den 90ern, frühen 2000er, richtig das Renommee aus dem Weinskandal rausgehoben haben, also sprich Knoll, Hitzberger, die sind heute aus der Zeit gefallen, habe ich so das Gefühl. Und die damals, also in Deutschland hat man, glaube ich, den Vorteil mit Böcklin Wolf und Keller und Co. und Dönhoff und Emrich Schönleber, dass sie mit natürlich Ausflügen, Botrytis mal hier, Frische mal da, Kühle mal da, bisschen mehr Speck mal da, je nach Jahrgang, je nach Jahrzehnt, aber immer so ein bisschen eine klare Linie verfolgt haben. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass diese Kontinuität zumindest im Stil mehr oder minder vielleicht ein Vorteil daran ist, dass man sich international dadurch ein bisschen besser platzieren kann. Wie siehst du das? Oder beziehungsweise, um es noch auszuführen, wo liegt da das Problem bei Österreich, dass man sich so krass platziert vielleicht oder dass man diese Flagships mehr oder weniger auf den Markt wirft? Weißt du, was ich meine?
Na, ich glaube, dass im Grunde genommen die Deutschen es geschafft haben, früher international die USPs rauszuspielen, gerade über den Riesling. Spätburgunder ist, glaube ich, jetzt jetzt im Kommen, das wird auch die nächsten Jahre noch kommen. Da hat Österreich sicherlich eine größere Diversität, aber in Österreich wird sehr, sehr patriotisch getrunken.
Ja, das stimmt.
Und auf einem heimatfundierten Markt, der im Dachraum ist, Schweiz vielleicht mal ein bisschen außen vor genommen, wirst du nie die Preise erzielen können, die du vielleicht im internationalen Markt erzielst. Und dadurch ist da so ein bisschen der Deckel dann drauf. Das ist... ist natürlich schön, wenn der Wein, den du produzierst, im einheimischen Markt stattfindet. Aber gerade die Weingüter, die ich unglaublich spannend finde, angefangen beim Wachterwiesler über einen Gut Ogau, einen Erich Machhändel, der sicherlich dann auch irgendwo so ein bisschen das Enfant Terrible vielleicht von der Wache irgendwie so ein bisschen darstellt, Das sind, oder Michael Gindel oder ein Herbert Zillinger aus dem Weinviertel, die finden halt auf dem heimischen Markt nicht statt, weil das halt dann diese New Wave oder Second Generation dann ist. Und die finden auf dem internationalen Markt statt. Die erzielen ihre Preise auf dem internationalen Markt. Aber die Klassiker sind halt dementsprechend dann auch irgendwo limitiert auf dem heimischen Markt, weil der heimische Markt, da nehmen sich, glaube ich, alle deutschsprachigen Länder nicht so viel, dann doch irgendwo dann noch leider eine gewisse Geizesgeil-Mentalität herrscht und man da sich auch Flaschen für unter dem Normalpreisniveau, wo ein Winzer irgendwie mit vernünftig arbeiten kann, konsumiert werden.
Ja, kann man auch so sagen. Trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde sagen, wir steigen ein, oder? Ja, wir haben den Vorteil heute, dass wir zwei Podcasts zusammenwerfen, was wie gesagt sehr viel Sinn macht in diesem Sinne, weil wir einmal Norditalien haben mit dem Piemont, mit Piero Busso und einmal Tenuta delle Nere vom Etna aus Sizilien. Das ist echt spannend zu vergleichen. Bevor wir da voll reinsteigen und loslegen damit, wie ist denn dein Bezug zu Italien? Also, um vielleicht mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Italien kommt jetzt witzigerweise wieder ein bisschen mehr, wo die letzten 5-10 Jahre so gerade im Feinweinbereich und vor allem auch im extravaganten Bereich, ob das jetzt irgendwie so diese Low-Intervention-Geschichten sind oder sowas, Frankreich deutlich weiter vorne war, habe ich jetzt gerade so langsam das Gefühl, Italien versucht so ein bisschen aufzuholen und schafft das eben auch über das Piemont vor allem und zu Teilen auch Südtirol und in Teilen auch Toskana und Sizilien. Dazwischen ist so ein bisschen Wasteland. Kannst du das teilen? Wie siehst du das?
Na, für mich war Italien schon immer ja, nicht Arschlochland, das wäre es irgendwie zu hoch sterilisiert, abgesehen von ein paar Leuchtturmen. Aber es hat mich während der Sommelier-Geschichte schon irgendwie echt genervt. Macht weniger Rebsorten und fasst das irgendwie ein bisschen besser zusammen. Das interessiert am Ende keine Sau, dass ihr so viele autotone Rebsorten habt, die sowieso nicht irgendwie stattfinden. Jetzt mal abgesehen vom klassischen Sommelier-Italien-Bashing, was wahrscheinlich gar nicht so viele betreiben, ist Italien hat für mich in den aus Arbeitssicht eigentlich hauptsächlich da stattgefunden, dass ich gesagt habe, ich setze mich mit dem Norden auseinander, wo es dann für mich gerade um die Bergregion geht, die dann auch mit großen Tag-Nacht-Amplituden, teilweise cool Climate-Regionen dann irgendwo spielen oder in Süditalien, wo wir dann auch wieder über die Höhe und über das extrem spannende Terroir am Ätna die Weine für mich interessant gemacht haben. Ein Sassiskaja ist ein Sassiskaja, ist aber etwas, was in meinem Weinkosmos irgendwie immer nur bedingt stattgefunden hat. In Frankfurt sicherlich nochmal eine andere Rolle hatte. Jetzt gerade im Burgenland ist Friaul sehr, sehr aufs Radar gekommen mit Ziderich, mit dem Joschko Grafner, mit den großen Vorreitern, die schon wirklich lange, lange vor den großen Naturwein-Hypes mit Amphoren und Low Intervention und wie man es nennen möchte, irgendwo gearbeitet haben. Und das Selbstverständnis sicherlich noch ein anderes ist. Und nach wie vor ist das eigentlich auch so die Konzentration für mich. Und ich glaube, dass das über kurz oder lang irgendwo dann sich auch darauf kristallisieren wird, weil wir im Zuge des Klimawandels auch einfach dann gerade im Herzen von Italien Temperaturen erreichen, wo der Weinbau dann irgendwo dann auch mit einem Fragezeichen versehen werden muss, ob in jeder Region noch Weinbau so betrieben werden kann, ob es bewässert werden muss, ob wir grundsätzlich Weinbau betreiben sollten, wo man nicht nur Junganlagen bewässert, das ist ein separates Thema, wo man grundsätzlich Bewässerung in den Weinbergen als Garant einführt. Das ist sicherlich etwas, wo man, um jetzt mal einen meiner Lieblingspodcasts zu zitieren, Markus, da machen wir mal eine gesonderte Folge zu.
Ist das gut.
Da sollte man vielleicht irgendwo mal gesondert drüber sprechen, aber Weinbau darf und kann nicht mehr überall auf der Welt stattfinden, da haben wir ganz andere Probleme und dementsprechend werden gerade Norditalien und Süditalien, glaube ich, ganz, ganz groß im Fokus geraten, weil du da auch eine junge Winzergeneration hast, die da ganz, ganz fein arbeitet, die ist top ausgebildet, die hat ein sehr, sehr gutes Urarmgespür für die Zeit, wie Weine gemacht werden sollten oder begleitet werden sollten, wie auch immer, aber auch wie die Weinbergsarbeit funktioniert.
Ja, das war ein super Referat. Respekt dafür schon mal. Da war viel Wissen drin. Ich versuche mal so ein paar Schnittpunkte aufzugreifen, wo ich mir gedacht habe, da können wir ansetzen. Zum einen natürlich, wir sprechen dann vielleicht über wenn man es fies ausdrücken möchte, sogenannte Boomerweine, Tignanello, Sassicaia, Solaia, Onelaia, also Maremma und Co. Die gibt's auch im Norden, die gibt's auch im Süden zu teilen, aber es ist, glaube ich, so eine Ecke im italienischen Wein, die so ein bisschen aus der Zeit fällt. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht großartig mehr thematisieren. Ich glaube, da gibt's spannendere Ecken. Du hast das Thema autochthone Rebsorten aufgegriffen. Du wirst lachen, für uns spielt das jetzt als Importeure tatsächlich eine wichtigere Rolle immer mehr, dass wir immer mehr in die Ecken gehen, die vielleicht nicht so auf dem Radar stehen. Du hast vorhin mal erwähnt, Bezug auf den ersten Weißwein, den wir gleich verkosten, ob das wir kennen die Rebsorte beide gut, aber diese gerade etwas gehyptere Rebsorte aus dem Piemont ist, die Rede war von Timorasso, kann ich gleich mal verneinen, kommen aber gleich dazu. Aber wir gucken immer so ein bisschen im Valtellina zum Beispiel, also ist ja auch eine Biolo, ist jetzt nicht so autochton. Aber wenn wir jetzt auf den Etna schauen, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio oder sowas, Frappato haben wir vorher drüber gesprochen, das sind schon spannende Geschichten, aber das sind dann wieder auch andere Mikroklimata. Ich glaube, da sind wir so ziemlich einer Meinung, das hat alles seine Berechtigung, wenn es richtig geil ausgebaut ist, wie du sagst, Friaul, Ribolla Gialla oder wie die ganzen Geschichten heißen, das ist schon richtig geil. Und ich glaube, da kommen die Sachen, die Witowska, aber gut, es findet dann eher wieder auf dem osteuropäischen Markt statt oder auf den Ländern. Das sind schon richtig spannende Geschichten, finde ich. Wo setzen wir an? Wo hören wir auf? Sollen wir noch ein bisschen über so alte Weine schimpfen?
Na, es ist ja, dieses Schimpfen ist etwas, was ich mir eigentlich jetzt über man mag es Altersmilde nennen oder wie auch immer, irgendwo so ein bisschen abgewöhnt habe. Es hat alles seinen Markt, es hat alles irgendwo für irgendjemand seine Berechtigung. Und wenn irgendjemand, egal mit welchem Portemonnaie, sich auf eine Flasche Tiganello drauf hinspart oder das aus der Portokasse oder aus der Spesenkasse für die Zahnärztevereinigung irgendwo bezahlen kann oder so, dann sei ihm das gegönnt. Ich muss es nicht trinken, ich will es nicht trinken, ich will es nicht verkaufen. Es gibt genug vernünftige Alternativen auch in den Regionen. Ich möchte mich darauf konzentrieren, dass ich für mich eine feine Weinselektion zusammenstelle, dass ich meinen Gast verstehe, dass ich dem ein adäquates Angebot darstellen kann. Und selber trinke ich das, was mir schmeckt, was mir Spaß macht. Ich habe eine klare Vorliebe zu den Weinen, weil ich einen ganz großen Fokus auf die Produktion setze. Mhm. Eine große Wertschätzung. Ich glaube, das ist, wenn man mich so ein bisschen kennt, ganz klare Linie zu erkennen, welche Weingüter ich favorisiere. Aber am Ende des Tages soll jeder das trinken, was ihn glücklich macht und was das Portemonnaie dann irgendwo hergibt. Und alles andere ist mir dann am Ende des Tages mittlerweile wurscht. Das Einzige, wo ich dann wirklich auszucke, ist, wenn mir irgendjemand versucht, irgendwelche Weine irgendwie als schmackhaft darzustellen oder sowas. Da ist es ähnlich wie mit Fleisch und Fisch. Ich meine, wir haben das schon ein, zwei Mal gehabt, irgendwo als Vegetarier. Ich bin da nicht dogmatisch, ich will da nicht belehrend sein oder so. Soll jeder das machen, was es ist? Soll sich halt in Frage stellen oder nicht? Aber wenn es dann halt irgendwie um wirklich mies, maximal mies produzierte Sachen geht und wo dann die Natur wirklich geschändet wird oder so, da zucke ich dann halt wirklich aus.
Ja, ich glaube, man muss da auch ein bisschen zurechtrücken, wenn wir dann über Klassiker sprechen, ob das jetzt zum Beispiel Gaia ist oder sowas. Das sind ja Weine, die wirklich richtig gut waren früher und sowas. Und das ist ein anderer Stil. Ich glaube, das wächst so ein bisschen aus dieser Zeit heraus. Und die Weinwelt wird ja immer schnelllebiger, also gerade was Hypes und sowas betrifft, das geht ja immer weiter voran. Ist anders, ist einfach anders zu betrachten mittlerweile, glaube ich einfach. Also ich glaube, wenn man Sassicaia hier auf den Tisch stellen würde, wir würden den jetzt sensorisch versuchen zu bewerten, da kämen wir auf einen sehr, sehr guten Wein. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Ob das jetzt dann die paar hundert Euro wert ist, können wir wieder drüber streiten. Ob das Scheinwerferlicht nicht eher irgendwie auf Winzer gestellt werden sollte, die vielleicht handwerklicher arbeiten, die vielleicht etwas mit weniger Hektar zu tun haben, gar nicht zu verurteilen, weil viel Hektar und guter Wein schließt sich nicht zwingend aus. Aber ich glaube, ja, es ist ein Thema, das sich, glaube ich, mittlerweile auch über die Schnelllebigkeit von selbst erledigt. Oder zumindest in unserem Bereich arbeiten wir wahrscheinlich immer einfach mehr mit handwerklichen Betrieben, mit autochthonen Rebsorten und sowas. Und ich glaube, das geht alles in Summe in die richtige Richtung. Wir haben den ersten Wein im Glas. Wir gehen ins Piemont. Der erste Wein ist nämlich aus dem Piemont, das erste Weingut selber. Wir besuchen Piero Busso. Piero Busso ist unser neuestes Haus aus dem Piemont, ein Direktimport, den wir machen und auf den wir wahnsinnig stolz sind, weil er aus, stiefmütterlich behandelten Region aus dem Piemont kommt. Wenn wir Barolo und Barbaresco mal als Zentrum nehmen, gibt natürlich noch anderes, aber die zwei sind eigentlich die immer besprochenen. Und Piero Busso ist in Barbaresco und machte einen absolut hervorragenden Job. Wir kommen noch ein bisschen genauer drauf gleich. Und der erste Wein ist ein Weißwein, Lange Bianco. Du hast vorhin gefragt, ob das, also ohne das probiert zu haben, sondern rein aus Interesse da am Anfang, ob das die neue, ob das die Rebsorte sein könnte aus dem Piemont, die gerade so ein bisschen gehypt wird, also Timorasso, das ist es nicht. Was vermutest du denn?
Ich kenne beide Weingüter nicht, die wir jetzt vorgestellt werden. Im Piemont stand ich lange Zeit ja ein Stück weit auf Kriegsfuß, weil es gab für mich im Piemont eigentlich immer nur eine gewisse Geschichte, wo ich sage, so ein bisschen Avocado-Wein. Ewig unreif, dann gibt es ein ganz kurzes Fenster, wo es reif ist und danach ist es dann irgendwo over. Musste ich mich eintrinken, wird auch sicherlich irgendwo der Zugang, das Verständnis dafür, aber auch die Bereitwilligkeit, sich da irgendwie drauf einzulassen. In letzter Zeit wirklich ein, zwei wirklich hervorragende Weine aus dem Piemont getrunken. Weiß fällt für mich Piemont immer so ein bisschen unter, weil wir hatten es eben gerade schon, bin ich dann doch vielleicht noch ein bisschen nördlicher unterwegs. Ich würde jetzt hier einfach sensorisch wahrscheinlich fast auf einen eher schlanken Chardonnay tippen, der mit doch einer gewissen Säure auch einen schönen Fruchtspiel unterwegs ist, aber dass das eigentlich hier sehr, sehr balanciert ist. Das Holz ist sehr, sehr schön eingebunden, muss man sagen. Das ist etwas, was sehr, sehr balanciert ist. Wahrscheinlich ein großes, gebrauchtes Holzfass. Leichte Gerbstoffstrukturen, vermutlich irgendwo mit einem leichten Maischestandzeit, sauber klar im Glas, sehr stringent, auch eine tolle Länge, muss man auch dazu sagen, ist wahrscheinlich für das, was es ist, ein sehr, sehr guter Wein für eher einen schmalen Taler. Das ist ja das Schöne, auch das letzte Mal, ich bin da ja komplett befreit, wir arbeiten nicht mit der Freiheit zusammen, oder sondern das ist dann eher wirklich ein freundschaftliches Verhältnis zu Marius und auch zu Marcel, dass ich da sehr, sehr befreit dran gehen kann. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, einen Wein gehabt vom Ladi, wo mich der Kleine dann so nicht so abgeholt hat, was auch okay ist. Kann einem nicht jeder Wein schmecken. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Weißwein. Ob ich eine ganze Flasche davon trinken würde, sei jetzt mal dahingestellt, weil mir fehlt dann vielleicht irgendwo so im persönlichen Trinkfenster so ein bisschen die Spannung hinten raus, aber ist dann insgesamt schon ein vollmundiger, voller Wein. Mhm. Ist es, man sagt mir irgendwo so den Distelmann nach, dass ich da dann eher mit leichter, flüchtiger und oxidativ oder reduktiven Noten und ein bisschen höherer Säure unterwegs bin. Aber ansonsten ist das was, wo ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut eine gewisse Speisekombination vorstellen kann, weil es geht im Restaurant dann ja auch, ich kann die erste Assoziation ja ins Restaurant ziehen, ja nicht immer nur darum, was mir persönlich schmeckt, sondern was dem Gast schmeckt. Es geht ja um Antizipieren, was dem Gast gefällt. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du, wenn du da weißes Fleisch hast, was irgendwie vom Grill kommt, so leichte Raucharomen dazu, keine zu schwere Soße, keine süße Soße, sondern eher so Fleischsaft, Fond, Jus-mäßig unterwegs zu sein, dass du damit sehr, sehr schön adäquat begleiten kannst. Auch gebratene Fische jetzt, wenn ich jetzt daran denken würde, wahrscheinlich irgendwie eine gefüllte Dorade oder einen Steinbutt oder irgendwo sowas aus dem Salzmantel, wo du auch noch wirklich saftiges Fleisch hast, was im eigenen Saft gekocht ist. Das ist schon ein sehr, sehr starker Begleiter dazu.
Ja.
Es ist, wie gesagt, aus meiner ganz persönlichen Warte heraus nichts, wo ich sage, okay, davon trinke ich jetzt eine Flasche irgendwie weg oder so. Muss es auch nicht. Aber zum Arbeiten und auch so als Speisebegleitung sehe ich das als sehr, sehr starken Wein an.
Du warst gar nicht so falsch. Also was die Rebsorte betrifft, das ist Großteil Chardonnay, es ist ein bisschen Sauvignon mit drin. Sieht eigentlich kaum Fass, ist Großteil Stahltank ausgebaut und dafür aber mit relativ viel Feinhefe und sowas gearbeitet. Dafür hat es auch den wahnsinnigen Schmelz. Mm. Ich weiß auch, was du hinaus willst. Ich muss aber immer dazu sagen, wir als Weinfreunde, und da sitzen wir ja zusammen, das finde ich das Schöne, deswegen suche ich mir den Sebastian immer ganz gerne als Gesprächspartner, weil wir da sehr ehrlich über die Sachen sprechen können, sehen das oft immer ein bisschen kritischer. Aber ich finde das für Weißpiemont, und da sind wir wieder beim Thema, es fällt nämlich wirklich immer unter den Tisch, wie du vorhin schon gesagt hast, finde ich das richtig gut. Also das hat Säure, das hat Frische, das hat Struktur. Also über die Hefe kommt halt auch dieser Schmelz und ein bisschen Grip. Und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Pier Robusto selber ist ein Betrieb, wie gesagt, in Barbaresco, 1970. So richtig ging es damals los, als Guido Busso den Betrieb übernahm. Also war der Gründer, Pier Robusto hat es dann übernommen, so muss man es richtig sagen, genau. Und die machen heute wahnsinnig spannende Weine in der Ecke. Und wie gesagt, Barbaresco gilt immer so ein bisschen als der kleine hässliche Bruder von Barolo, was ich immer sehr verkürzt finde, weil ich finde, meines Erachtens sticht Winzer immer Region. Wir machen jetzt, ja, machen eine Biolo. Genau, das ist, glaube ich, ganz gut. Ist auch egal, wir sprechen ja alle durch. Und er macht wahnsinnig feine Weine. Also in Barbaresco wird ja immer nachgesagt, es ist ein bisschen früher zugänglich, es ist ein bisschen fruchtiger, ein bisschen schmatziger, auch ein bisschen eleganter vergleichsweise und früher zugänglich, was ja wieder für deine These zum Barolo spricht. Weil ich muss dazu sagen, ich bin großer Piemont-Ultra. Ich trinke alles rauf und runter und bin da auch sehr extrem unterwegs, glaube ich. Also ich stand mit der Region tatsächlich nie auf Kriegsfuß und ich bestreite auch die These, dass das spät zugänglich ist, aber da bist du mittlerweile, glaube ich, auch anderer Meinung. Das schmeckt nämlich immer. Nee, und wie gesagt, in diesem Fall und in Piemont differenziert man in der Regel immer zwischen, ich weiß, jetzt kommt das leidige Thema auf, aber man differenziert in der Regel immer zwischen Traditionalist und Modernist. Und Piero Busso möchte sich da eigentlich nicht so richtig zuordnen. Also aus heutiger Sicht lässt sich sagen, das ist schon ziemlich traditionell gemacht. Aber ich erkläre dir auch, warum ich das meine. Der Barbera wurde früher tendenziell immer auch im neuen Fass ausgebaut, im neuen Holz, ein neues Barrique, kleines Barrique. Oder zumindest mit einem gewissen Anteil. Und da war er nie so derjenige, der gesagt hat, ja, wir müssen da jetzt eiskalt traditionell nur große slawonische Eiche, alles andere kommt uns nicht in die Tüte. Wir wissen beide, das ist ein krasses Politikum im Piemont, wo es teilweise auch um Enterbungen ging und sowas, wenn im Hause Altare oder im Hause Grasso mal gemeint wurde, okay, wir gehen jetzt in den Modernismus rein. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Ansatz, finde ich. Aber Piero Busso hat sich von dieser ganzen Starrheit gelöst und arbeitet jetzt einfach so, wie es den Wein zurechnet. Und das ist ganz witzig, weil er hat sich auf den Traditionalismus mehr oder weniger jetzt zugeschnitten. Also es geht darauf hin, dass er fast nur noch so arbeitet. Das hat aber nichts mit Dogmas zu tun, sondern lediglich damit, dass er sagt, okay, das steht den Wein einfach besser. Und ich glaube, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Was ist dein Take zu meinem Referat, das jetzt auch ein bisschen länger war? Tut mir sehr leid.
Ja, ich glaube, dass die Region auch in Zukunft wahrscheinlich nicht um diesen Schritt Modernisten, Traditionalisten herumkommen wird, weil auch da, glaube ich, sich über die letzten Dekaden hinweg auch irgendwo das Publikum oder die Fangemeinde gesammelt hat. Neues Holz, gebrauchter Holzeinsatz, wie stark hat Parker damals das Piemont geprägt? Indem er gesagt hat, es geht eigentlich nur noch über Neuholzeinsatz, wenn ihr die 100...
Parko, sorry, dass ich unterbreche, aber Parker hat das ja damals extrem aufgegriffen. Der hat ja vorzugsweise Gaia, Paruso und Sandrone hochgeschrieben, die halt wirklich mit viel Neuholz gearbeitet haben, das sicherlich gute Weine waren, aber diese ich möchte nicht burgundisch sagen, es tut mir wahnsinnig weh, aber diese eleganteren, frischeren und Charakter- oder halt anders gesagt strukturierteren Weine, die sind immer so ein bisschen runtergefallen. Das finde ich auch ein bisschen schade tatsächlich.
Ja, aber wie du ja völlig richtig sagst oder eben gerade gesagt hast, dass es da ja wirklich auch innerhalb der Weingüter wirklich wahrscheinlich Abstreibsdiskussionen und wer die Mafia im Norden aktiver oder sowas, wäre da wahrscheinlich der eine oder andere mit Betonschuhen irgendwo mal schwimmen gegangen. Gibt's die Geschichte, die Geschichte trägt sich ja fort und Geschichte wiederholt sich.
Ja.
Du siehst es heute ja immer noch, du hast immer noch die, wo die auf brutal viel Neuholz stehen, die da geschmacklich irgendwie mit klarkommen, das sind Sachen, die mögen, zugänglich, nicht zugänglich, zu früh getrunken, nicht zu getrunken, dieses Babymord-Ding oder so, es ist, wie gesagt, soll jeder das trinken, wann er es irgendwie will oder so. Ich glaube da halt, dass das Piemont sich da wahrscheinlich irgendwo da auch irgendwo so ein bisschen spalten wird. Um da vielleicht eine Parallele zu ziehen, ich bin da auch ganz bei dir, ich finde diesen burgundischen Vergleich irgendwie auch, alles ist irgendwie nur noch burgundisch. Dem Gast, vielleicht kurzer Shorttag dazwischen, um dem Gast was zu vermitteln, macht burgundisch irgendwie noch Sinn, aber ich glaube im Fachtalk oder so ist burgundisch irgendwie ein Begriff, der irgendwie mittlerweile völlig inflationär benutzt wird. Ich würde mittlerweile fast irgendwo leichte Parallelen Richtung Bordeaux irgendwo ziehen wollen. Weil wenn wir irgendwie ältere Bordeaux oder sowas probieren, da haben wir auch eine gewisse Geschmeidigkeit und wie stark der Cabernet Franc-Anteil sich da drin bewegt oder wie hoch der Cabernet Sauvignon-Anteil ist, wie hoch stark das mit Primärfrucht gemacht wird, wie stark mit Neuholz gearbeitet wird. Das sehe ich eigentlich eher die Parallelen. Und wenn man das aus der Warte betrachtet, dann kannst du dich halt auch auf das neue Bordeaux, nicht neue Bordeaux, sondern das neue Piemont in Anführungszeichen eigentlich das alte Piemont eigentlich sehr, sehr gut einlassen.
Ich habe damit mittlerweile eigentlich ziemlich meinen Frieden geschlossen, muss ich sagen. Ich war früher auch absoluter Traditionalistenverfechter. Da gibt es ja dieses tolle Etikett von Bartolo Mascherello, No Barrick, No Berlusconi. Ich glaube, es war 98. War ein ziemlich deutliches Zeichen da, damit zu sagen, okay, Leute, wir wollen hier, euch hier nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen grob gesagt. Und ich glaube auch, mittlerweile ist es deutlich gesettelter. Also Winzer wie Clerico, Elio Altare oder Elio Grasso, die haben ein Standing. Roberto Fuerzio ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Das hat ein Standing und das sind auch wirklich hervorragende Weine. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen damit abschließen. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass die Leute dort in der Region auch ihren Frieden damit schließen und es nicht mehr so extrem ist. Die Weine haben krasses Standing. Ich habe jetzt neulich mal wieder die Bepunktungen von Galoni gelesen. Klar, können wir mal drüber sprechen, aber es ist für uns im Markt relevant, deswegen schaue ich es mir an. Da kam zum Beispiel ein Elio Grasso mit seinem Rincot, also der 100% Barrique-Wein, der hat, glaube ich, auch 100 Punkte bekommen, während ein Wein von ein Barolo von Roberto Fuerzio an der 80-90-Punkte-Grenze schrammt. Also es ist nicht mehr so dogmatisch, dass da danach bewertet wird. Rinaldi war sehr hoch bewertet mit 96, 97 Punkten. Es ist nicht mehr so, wir bewerten Modernisten hoch, Traditionalisten niedrig. Das ist auch gut so. Ich finde, man sollte das singulär betrachten und das ist sehr wichtig. Ja, das sind wieder Ausflüge hier, ey. Kommen wir wieder zurück zum Wein, würde ich sagen. Meine Lieblingsrebsorte, das würde ich wirklich so unterschreiben, ist und bleibt der Nebbiolo. Und wir haben den Lange Nebbiolo 2021 im Glas. Was kommt dir dazu in den Kopf? Wie schmeckt dir das?
Ich glaube, das ist halt das, wo man dann von Einstiegsdroge, von einer sehr, sehr guten, feinen Einstiegsdroge sprechen kann. Wir haben es vorhin schon gehabt, was Preisentwicklung grundsätzlich in der Weinwelt angeht. Deutschland-Österreich-Vergleiche, wenn wir dann Richtung Burgund schauen oder irgendwie sowas, dann gehen dir als Händler und mir als Gastronom gehen die Nackenhaare hoch, wenn wir irgendwie über 21 nachdenken. 22 wird nicht besser werden. 23 wird keiner anfangen, die Preise irgendwie wieder zu senken, selbst wenn es irgendwie keinen Spätfrost gibt, kein Hagel und irgendwie auch eine adäquate Menge. Und im Piemont ist es ja auch so, dass du für die Top-Sachen auch seit jeher, was natürlich schön ist für eine Region, die gerade auch irgendwo traditionsbehaftet ist und auch mit Kulinarik verbunden ist, einfach gewisse Preise aufrufen kannst, weil die Weine es auch wert sind. Wer mal irgendwo gutes Piemont aus den 80ern oder 70ern getrunken hat, der wird das absolut verstehen, warum eine Flasche das kostet, was sie kostet, egal von welchem Produzenten. Mhm. Aber was schön ist, dass das Piemont weiterhin eine adäquate oder eine vermeintlich niedrige Einstiegsstufe hat für ein Top-Weinsegment. Mhm. Ich bin jetzt gerade in Amsterdam gewesen mit einem meiner besten Freunde und der ist gar nicht so weinaffin und wir haben wirklich sehr querbeet getrunken, weil der auch nicht ganz so tief in der Weingeschichte drin ist und verkopft. Und als Rotwein hatte ich dann rausgesucht von Rinaldi in Dolcetto de Alba. Mhm. Das ist 19. Das ist genau mit der Reife, macht es auf, das fängt an zu singen. Das ist auf einer also auf normalen, vernünftig kalkulierten Weinkarten auch so, wo du sagst, okay, das macht dir Spaß. Und das ist genau diese Preiskategorie, wie du Leute an doch so spannende Regionen, wie es Piemont ist, so vielfältig wie es auch ist. Ich meine, du hast jetzt zwar ein paar Produzenten genannt, die top produzieren. Ich bin immer noch großer Fan vom Gattinara. Da gibt es halt auch genau diese Einstiegslevel, du hast etwas sehr, sehr Filigranes, aber du hast auch was Kerniges, du hast was sehr Ehrliches, auch über einen kühlen Kern, das ist ja das, was wir ja dann auch oft suchen, was dann irgendwo im Top-Level-Bereich auch irgendwo dann auch noch echt so bezahlbar ist, dass du sagst, okay, fällt fast unter Everyday-Wein nahezu. Und das ist auch der Longne jetzt, den wir jetzt hier im Glas haben, eigentlich, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Musterbeispiel dafür. Macht früh auf.
Ja.
Ist präsent. Hat Struktur. Hat eine tolle Gerbstoffstruktur, ohne dabei zu fordernd zu sein, aber trotzdem nicht, um banal zu wirken. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich genau das, was wo du sagst, okay, gerade für die Top-Region, dem Burgund gehen die Sachen mittlerweile verloren. In Bordeaux gab es das wahrscheinlich nie in dem Maße. Aber als eine der wahrscheinlich wichtigsten Weinregionen auf der Welt ist das schön, wenn es da noch diese Einstiegs-, vermeintlich niedrige Einstiegsstufe gibt, um Sachen im Top-Level probieren zu können.
Ja, das ist tatsächlich genau das, was ich in Piemont eigentlich von Vorteil finde, dass man halt eben sehr, sehr gut einsteigen kann mit drei Rebsorten, die sich meines Erachtens sensorisch sehr ähneln, Dolcetto, Barbera und Nebbiolo. Wo man sich wirklich gut randringen kann und teilweise auch wirklich so richtig große Sachen bekommt. Und das liebe ich halt so in dieser Region. Also man bekommt Wein und das finde ich so ein Alleinstellungsmerkmal. Gibt es natürlich, ja, ich mach mal weiter. Man bekommt Wein, der einfach irre frisch ist, anregt, saftig ist, eine Astringenz erzeugt, den man einfach wahnsinnig gut saufen kann. Und das zeichnet für mich das Piemont aus. Zusätzlich kommt natürlich noch eine emotionale Komponente, dass ich da sehr, sehr viele persönliche Verbindungen runter habe. Und mir schmeckt das einfach wahnsinnig gut und das mag ich so. Und Piero Busso macht das wirklich hervorragend. Es ist ein Winzer, der natürlich nach biologisch-biodynamischen Prinzipien arbeitet, das aber nicht zertifiziert, aber aus einem ganz, ganz guten Grund, finde ich tatsächlich. Danke, schenk mir nochmal ein. Weil er einfach sagt, ja okay, das ist mittlerweile so eine Marketinggeschichte geworden, wo viele Winzer einfach aufgreifen und sagen, ja, wir machen jetzt auch Bio heute, es ist ja einfach und wir können das Zeug dann besser vermarkten. Und er hat das halt wirklich schon seit, also die Weinberge haben seit Jahrzehnten keine Herbizide mehr gesehen und sowas dergleichen. Und da ist er sehr, sehr stringent und ich finde, das ist für uns als Händler, wie du weißt, sehr, sehr wichtig. Also es ist ein großartiger Typ, der wirklich auch tolle Lagen hat, ob das jetzt Sanstunet ist, ob das Galina ist, ob das Albesani ist, das sind wirklich mit die besten Grüße in Barbaresco. Und bewirtschaftet die Sachen wirklich ganz, ganz toll und macht für mich meines Erachtens mit die spannendsten Weine in Barbaresco. Und wie schon vorhin angekündigt, Winzer sticht im besten Falle Region, dass einfach ein Winzer, der auch in Regionen sind, die vielleicht nicht so gehypt werden, wie es das Barolo beispielsweise Weine macht, wie vielen Barolo-Weinen ganz, ganz stark den Rücken zeigen. Jetzt sprechen wir jetzt natürlich über Nebbiolo, aber das ist für mich ganz, ganz toll. Also lange Nebbiolo, versteht sich. Ja, hast du den dritten Wein eingeschenkt? Ist das Barbera? Ja, perfekt. Wir haben witzigerweise jetzt Barbera als drittes im Wein. Das muss man nicht so machen, das kann man machen. Hier lag es einfach näher, weil der Wein näher bei uns am Tisch stand. Ja, so immer ein bisschen, wieder mal die bisschen stiefmütterlich betrachtete Rebsorte verglichen zum Nebbiolo. Ich mag Barbera sehr, sehr gerne, weil es eine Rebsorte ist, die wahnsinnig viel Säure, wahnsinnig viel Frische aufweist, aber dazu immer so eine hedonistische Frucht, so eine Dichte, so eine Konzentration, wenn man es auch je nach Stil, wie man es eben macht. Und der von Piero Busso zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass er ein bisschen frischer ist, ein bisschen mehr Trinkfluss erzeugt. Und mir schmeckt das wahnsinnig gut. Und ich breche eine Lanze für Barbera, weil ich es wahnsinnig gerne trinke.
Also grundsätzlich glaube ich, dass ja die Suche nach dem, was ich irgendwie gerade trinke oder was ich mag, ja von verschiedensten Phasen abhängig ist. Gar nicht irgendwie über Mondphasen, ob ich in der Wurzel oder in der Fruchtphase bin, sondern auch irgendwo da, wo ich geschmacklich gerade unterwegs bin. Das ist, wenn wir ins Burgund gehen, bist du gerade in der Côte Nuit oder bist du an der Côte Beaune zu Hause, wenn wir über die Roten sprechen. Wenn wir in Bordeaux sind, bist du linkes oder rechtes Ufer. Sind wir in Deutschland, magst du die Pfälzer Rieslinge, die dann teilweise doch mit einer gewissen Barock-Idee daherkommen. Rheingau, bis auf zwei, drei Ausnahmen mag eigentlich niemand. Bist du in Rheinhessen, wo du eher die primäre helle Frucht suchst. Und genauso ist es ja auch hier. Bist du im Piemont, suchst du die eher karge Frucht, suchst du eher das wirklich hedonistische, sehr stringente, dann gehst du halt wirklich direkt ins Barolo. Wenn du dann doch eher vielleicht eine hellere, klarere Frucht suchst und dich nicht irgendwie komplett auf eine Rebsorte irgendwie festnageln lässt, dann bist du im Barbera de Alba zum Beispiel sehr, sehr gut aufgehoben. Mhm. Und bei mir ist die Tendenz jetzt in letzter Zeit, bin ich grundsätzlich ein Fan von eher hellfruchtigen Weinen. Das zieht sich über die verschiedensten Gebiete dann irgendwo auch hinaus. Und das ist jetzt wirklich auch wieder was, wo ich sage, das hat richtig, das macht richtig viel Spaß. Ich glaube, Toni, um ihm da jetzt vielleicht nochmal irgendwie die so ein bisschen mit reinzuholen, Spaß im Glas, das macht richtig viel Spaß im Glas. Das ist eine helle, klare, rote Frucht, die dich direkt anspringt.
Ja.
Aber ohne dabei zu nervig zu sein, ohne dabei zu kitschig zu sein. Du hast ein tolles, langes Mundgefühl, was da ist. Und am Ende des Tages müssen wir auch dann immer darüber sprechen, dass die Barbera, die halbe Weine ja trotzdem immer noch vermeintlich einfache Weine sind. Das ist jetzt Lage und 2020. Das ist alles noch in einem sehr, sehr jugendlichen Stadium. Aber das macht jetzt schon sehr, sehr viel Spaß. Das ist was, womit man, den großen Marius Frick mal zitieren zu wollen, damit kannst du dich richtig blöd saufen.
Ja, ist richtig.
Das ist wirklich was, wo du sagst, okay, da pumpst du eine Flasche von weg und sagst, okay, jetzt habe ich immer noch Durst. Es ist ein guter Durstlöscher. Und das meine ich jetzt wirklich nicht abwerten, sondern das ziehst du am Nachmittag auf, da brauchst du kein Essen dazu. Du kannst Essen dazu hinstellen, das funktioniert wirklich in den tollen Pairings wahrscheinlich. Aber das kannst du auch so aufmachen, das hat Säure, das hat Frische, das hat eine klare Frucht, das ist nicht kitschig. Du hast hinten raus kein Zucker oder irgendwas, was dir auf den Keks geht, wo du dann irgendwie sagst, nach einer halben Flasche bist du müde. Und das noch alles in einem sehr, sehr jungen Status. Also das macht sehr, sehr viel Spaß.
Ich fühle mich gebauchpinselt für den kleinen Shoutout an mich. Ja, er hat aber absolut recht. Das ist deswegen spannend, weil auf dem Etikett steht 14,5 Volt drauf und das ist eine Geschichte, die schmeckst du nicht. Und das ist eine Sache, die Barbera besonders gut kann. Also Frucht, Dichte, Konzentration mit Säure ummanteln, dass das Zeug einfach nur reinläuft. Und ja, man kann sich damit sehr gut weghacken. Ich muss es gestehen, er hat absolut recht und er hat mich zu Recht zitiert. Finde ich auch schön, dankeschön. Man merkt aber auch, dass das hier noch die Rebsorte ist, beziehungsweise der Wein ist, der Barbera di Alba Mangiano, wo Piero Busso den Ausflug in den Modernismus noch wagt. Du schmeckst ein bisschen dieses kleinere Holz, du hast ein bisschen mehr Holzeinsatz, aber in Summe ist das einfach ein Wein, der unfassbar zu begeistern weiß. Und Barbera ist immer im Schatten des Nebbiolos, aber der Wein tritt gerade richtig raus. Und das liegt nicht am Nebbiolo, weil der Nebbiolo ist herausragend, aber der Barbera ist für mich eine ganz, ganz besondere Art, die man wirklich öfters trinken sollte. Und das für ein sehr vernünftiges Geld, was, wie schon besprochen, die großen Weinregionen teilweise in der Basis verlieren, dass man auf das gute Geld kommt, auf das vernünftige Geld. Und das schafft man im Piemont halt eben noch öfters, wenn man eben, ja, gut. Kann halt auch nicht jeder Rinaldi kaufen. Das Zeug will halt auch einfach jeder haben. Oder Feline oder Lalou. Das ist einfach gehypt. Es gibt nichts. Du hast absolut recht. Und das ist auch, wir bemühen uns, dass wir so viel wie möglich nach Deutschland kriegen und das auch so fair wie möglich zu verteilen wissen. Aber es ist schwierig im Piemont, aber wir geben unser Bestes. So, wir kommen in eine ganz andere Region. Wir fliegen mal 400 Kilometer weiter südlich und gehen an den Ätna, an den, ich weiß nicht, ob es der letzte aktive Vulkan ist auf dem europäischen Festland. Aber da geht schon noch gut was ab. Ich mag die Weine, die dort herkommen, sehr, sehr gerne. Aber es ist ein Klima, wenn wir nach Sizilien gehen, das dich erstmal abschreckt. Also so die sizilianische Basisregion da, Cerasulo di Fattoria, wie sie alle heißen, also wirklich, das ist eine Hitzeregion des Todes. Und dann kommst du an diesen Vulkan und gehst ein bisschen weiter hoch. Und das ist tatsächlich auch die Sonderstellung von diesem Ort, dass dort Wein produziert wird auf relativ großen Höhen. Und ich finde, der Wegbereiter dafür war für mich tatsächlich Terrenere. Die sind schon relativ lange am Markt, aber immer so ein bisschen im Schatten. Und das kommt gerade so ein bisschen raus, weil sie jetzt langsam schaffen, das zu kommunizieren. Es kommt witzigerweise jetzt eine Referenz zum Piemont, weil der Gründer, Marco de Garcia, ist im Piemont kein Unbekannter. Du wirst dich erinnern, in den 90er Jahren gab es die Barolo Boys, die tatsächlich die krassen Modernisten Roberto Foerzio und jetzt muss ich mir die Leute aus den Nasen ziehen, aber halt diese Modernisten, Elio Altare und wie sie ja nicht alle heißen, haben damals halt eben diesen Modernismus versucht, ein bisschen auf die große Bühne zu heben. Und Marco de Garcia war jemand, der denen sehr, sehr stark dabei geholfen hat. Er war sehr stark in Piemont involviert, hat aber auch die Tore geöffnet für Export nach Amerika und aufs europäische Zentrum, also Deutschland, Frankreich und Co. und auch Großbritannien. Der war sehr wichtig. Und er hat dann irgendwann angefangen, selber Wein zu machen. Und dafür hat er sich ein Weingut rausgesucht, das eben am Ätna liegt und ziemlich zentral in der Mitte vom Ätna, wird die auch schon auf relativ viel Höhe. Und macht da meines Erachtens mit einer der schönsten Weine in Sizilien. Terrenere heißt das Weingut. Das mittlerweile auch schon ein gewisses Alter auf dem Buckel hat. Ich glaube, es sind jetzt knapp 30, 40 Jahre. Nee, Bullshit. Also Anfang der 90er. Das sind auch schon 30 Jahre. Das ist scheiße, Mann, wir werden alt. Ja, wir fühlen uns jetzt langsam richtig alt, ja. Und baut dann halt sehr autochthone Rebsorten aus. Ob das Catarato im Weißweinbereich ist oder Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio im Rotweinbereich. Das sind ganz, ganz besondere Geschichten und die verkosten wir jetzt zusammen. Ich habe noch Rotwein drin, du hast schon Weißwein drin. Hast du probiert? Terrenere Bianco, Etna Bianco.
Ja, auch für mich ein unbekannter Kandidat. Ich bin bei Nord- wie Süditalien ja dann auch immer jemand, der sicherlich den großen Pionieren im Naturweinbereich folgt und auch davon eigentlich sehr, sehr stringent davon überzeugt ist. Womit ich Etna trinken gelernt habe, ist halt Franco Nersen. Mhm. Aus der schlimmen Zeit, wo er noch russisch Roulette im Sechserkarton gespielt hat. Bin mittlerweile aber auch davon überzeugt, ich glaube 15 war der Stilwechsel, wo er dann auch so ein bisschen weg von der Zero-Zero-Philosophie gegangen ist. Seitdem die Weine wirklich sehr klar, sehr brillant, auch mit einer schönen Langlebigkeit ausgegeben. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Ocho Pinti. Ein völlig underrateder Star vom Etna. Und dementsprechend ist es ja das Schöne an diesen Weinregionen, wo man sich selber als professionell bitte in Anführungszeichen zu sehen, Weintrinker konzentriert, immer wieder Sachen irgendwo hervorgezaubert werden können, die noch nicht irgendwie komplett das Hypeschwein irgendwie dreimal durchs Dorf getrieben wurde. Die verfügbar sind, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, und die preislich dann auch attraktiv sind. Das ist gerade für aus schaffender Zunft heraus betrachtet etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass du den Gast irgendwie dann auch mit gewissen Neuentdeckungen immer wieder überraschen kannst, mit denen du aber auch vernünftig im Restaurant arbeiten kannst, die aber trotzdem nicht einfach nur, weil sie neu oder anders sind, funktionieren, sondern weil sie auch einfach gut sind. Mhm. Wenn ich jetzt hier reinrieche, sehe ich einen wunderbaren Speisebegleiter und auch einen schmecke. Das ist keine Frucht. Es ist brutal karg, was an Frucht angeht. Es ist sehr, sehr vegetabil. Es hat eine Würze, geht fast ins Ätherische dann rein. Trotzdem sehr, sehr klar, sehr kristallin. So ein bisschen Salzzitrone, die ich da irgendwo mitschwingt. Die ich sehr, sehr spannend finde. Wirkt nicht müde, hat einen Trinkfluss, obwohl die Säure auch sehr, sehr moderat ist. Ja. Was aber auch sehr, sehr typisch für einen Etna ist, was ich also bis eher so irgendwie gerne trinke. Ist sehr, sehr spannend, ist sehr, sehr schön und es ist halt cool Climate-Region, einfach über die Höhe. Was etwas, was mir persönlich dann ja auch wichtig ist, dass diese Weine dann auch eine gewisse Kühle dann auch ausstrahlen.
Ja, hast du sehr gut gesagt. Ich finde es auch spannend, also der Wein Etna Bianco Montalto, das ist schon eine Cru. Tenuta del Nere schafft es nämlich, oder das Ziel ist zumindest in der Vermarktung darzustellen, dass man ein ähnliches Cru-System wie in Burgund einführt. Man hat Grand Crus, Premier Crus und Basisweine, mehr oder weniger. Wir überspringen mal den Village-Wein. Und der Montalto Etna Bianco ist Premier Cru. Das ist eine einzelne Parzelle und die ist verdammt nochmal hoch. Das ist 900 Meter auf dem Etna. Das ist verdammt hoch, wirklich. Das ist Catarato. Catarato ist eine Rebsorte, die braucht schon Reife und die kriegt die auch, weil das ist der einzige oder einer der wenigen Weinberge von Tenuta del Nere, die auf dem südlichen Hang vom Etna wachsen. Und dadurch wird das reif, aber durch die hohe Tag-Nacht-Amplitude eben kriegst du Säure und kriegst du Aromatik in den Wein rein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde es ganz spannend bei der Angelegenheit, dass man eben diese Distanz zwischen Norditalien, was im Alpenreich besteht, im Alpinenbereich besteht, und Süditalien, in dem Fall Sizilien, dass einfach durch diese Höhe, und wir sprechen hier von fast oder zu Teilen auch 1000 Metern über dem Meeresspiegel Weinanbau, das wird einfach komplett nivelliert. Also ich kann dir einige Weine zeigen aus Deutschland oder aus Österreich, aus Italien, aus Norditalien versteht sich, die was Frische und was Leichtigkeit betrifft, da den Kürzeren ziehen. Und das finde ich sehr wichtig. Und das schaffen die auch, wenn wir jetzt nachher in den Rotweinbereich gehen, zu Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio, das sind Rebsorten, die sehr viel über Frische getragen werden und je höher das angebaut wird. Und das war damals auch ein ziemlich pionierhafter Gedanke von Marco de Garcia, dass er gesagt hat, okay, das Thema Klima wird ein Problem. Ja, jetzt kommt Edna Rosso, danke, kannst du gleich einschenken. Das Thema Klimawandel wird ein Problem. Wir müssen gucken, wie wir Land gewinnen. Und wenn du in den 90ern schon siehst, okay, wir gehen lieber in die Höhe, wenn wir in den Süden gehen und am Ätna wirklich hochbauen, dann hat das schon was sehr Progressives und was sehr Pionierhaftes, Visionäres. Und das, finde ich, hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das ist ein sehr guter Übergang. Da können wir eigentlich ja direkt zu Rotwein kommen. Aber lass dir Zeit. Wir haben Zeit. Warte mal. So, wir haben Edna Rosso im Glas. Das ist optisch, wenn man es ins Glas bekommt. Man kann ganz gut Zeitung durchlesen. Es hat relativ wenig Farbe, also relativ wenig Extraktion. Aber es liegt eben auch an den Rebsorten, Nerello Mascalese in dem Fall, dass man einfach nicht so viel extrahiert. Und das ist auch der Stil von Marco, dass er einfach nicht so diese dichten Wuchtbrummen macht. Das hat schon Alkohol, also jetzt nicht extrem viel. Ich glaube, hier sind wir bei 13,5, ja. Und man arbeitet da Frische raus, man arbeitet über die Stängel, also sprich über Whole Bunch, und kriegt dann einfach nochmal ein bisschen mehr frische Eleganz rein. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil das wiederum, wenn du das blind ins Glas bekommst, steckst du erstmal nach Sizilien. Ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich finde das unfassbar faszinierend, wie kühl, wie frisch, wie elegant, wie säure- oder halt strukturgetragen das Ganze ist. Und schon etwas, und jetzt umschiffe ich das Wort burgundisch, etwas Pinot-eskes hat, ne?
Also hast du Kafka auch irgendwann mal in der Schule gelesen. Ist extrem spannend, weil der Wein hat eine sehr, sehr schöne Tiefe, ohne dass irgendwie zu sehr über den Alkohol getragen ist, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil dieses sich an Alkoholwerten hochziehen auch irgendwo etwas...
Ziemlich deutsch.
Sehr, sehr, ja, wie du sagst, sehr, sehr deutsches ist. Ich glaube, wenn man mit internationalen Winzern spricht, der Martin Goyer hat mir das, glaube ich, irgendwann mal gesagt, es sind nur die Deutschen, die fragen, wie, was hat der an Säure, was hat der an Alkohol? Und das ist die erste Frage und danach kommt erstmal nichts und da kommt kein Feedback, ob der Wein jetzt gut ist, schmeckt oder nicht schmeckt oder so. Es ist wirklich etwas sehr, sehr Tam Allmann, würde man in Berlin-Kreuzberg sagen. Und auch in Frankfurt und auch sonst überall. Es ist ein Wein mit wunderbarer Tiefe, mit ganz, ganz Vielschichtigkeit, der sehr, sehr präsent ist. Das ist schon ein lauter Wein im Glas, was ich der Region mit dem, wo ich das so kenne, gar nicht so typisch finde. Was ich aber sehr, sehr charmant finde. Ein Wein, der direkt präsent ist. Wir haben die Weine jetzt nicht großartig vorher dekantiert oder lange aufgemacht, sondern offenes Visier. Wir feuern eigentlich relativ direkt. Und das ist eigentlich schön, wenn der Wein auch direkt vom ersten Glas an direkt aufmachen sinkt. Du hast eine kühle, rote Frucht drin. Um jetzt mal den kurzen Break Richtung Piemont zu halten, die sicherlich nicht so hellrot ist, sondern auch eine gewisse Würze mitbringt. Du hast jetzt Burgunder-esque irgendwo in den Raum geworfen, Pinot-esque in den Raum geworfen. Ich wäre jetzt eher an der Nordrhön, um ehrlich zu sein.
Das gefällt mir auch besser.
Ich finde, dass du hast schon auch eine gewisse Wärme über den dunklen Boden, der typisch ist für einen Ätna, wiedergespiegelt. Du hast trotzdem eine tolle Mineralik. Aber trotzdem auch ganz, ganz viel, was im Mund passiert. Das ist fleischig, aber ohne Fett zu sein. Und das ist trotzdem elegant gearbeitet. Also auch ein... Auch das war ein Gut für mich, oder die Weine in dem Sinne auch sehr unbekannt. Wenn du mir jetzt sagst, das hat reiner Stahltankausbau oder sowas, wäre ich schockiert. Ich würde hier auf ein gebrauchtes Holz bauen.
Ist natürlich mit Holz, aber halt mit großem Holz gemacht, das ist ganz wichtig. Ja. Aber um das kurz aufzugreifen, ich stimme dir zu. Also ich gehe lieber auch mit, weil die eben auch über dieses Stängelthema kommen. Das merkst du einfach über diese Tanninfrische auch. Und ich habe für sowas eigentlich immer einen ganz guten Vergleich parat, wenn es um südliche Weine geht, also die aus dem südlichen Terroir kommen, aus der südlichen Mikroklimata, die aber trotzdem es immer schaffen, Frische und Saftigkeit mitzubringen. Und für mich gibt es ein Legendenweingut, das es immer perfektioniert hat. Die kommen wirklich aus dem fucking Süden. Es ist nördlicher, aber es ist immer noch sehr, es ist vom Klima auf jeden Fall heißer als auf dem Ätna. Und das ist an der Südrhone und das ist Rayas, Renault. Und da geht es nicht darum, dass das ansatzweise so schmeckt. Das hat nichts damit zu tun. Aber du hast Saftigkeit, du hast Extrakt, das aber immer von so einer mediterranen Frische getragen wird. Und das ist schwierig zu beschreiben. Also man muss die Weine probieren, um das zu verstehen. Und bitte, legt es mir nicht nahe. Ich will keinen Vergleich mit Rayas machen. Das hat nichts damit zu tun. Das hat diese Konzentration, diese Marmeladigkeit nicht, sondern das ist ein ganz anderer Wein. Aber du hast Frische über diese Stängeligkeit irgendwie fast schon. Du hast eine Leichtigkeit, du hast eine Eleganz und du kannst das wunderbar ins Glas bringen. Das finde ich einen ganz faszinierenden Wein. Und das muss man dazu sagen, ist von Terre Nere der Brot- und Butterwein. Also Etna Rosso ist der Basiswein, der so knapp über 15 Euro kostet. Und das ballert verdammt gut da dafür, finde ich.
Ja, grundsätzlich muss man dann ja erstmal kurz in den Raum werfen. Also alle bei der Freiheit anfangen, weil dann kannst du Rayas in einer großen Bandbreite und Tiefe saufen, damit du da irgendwo Relation ziehen kannst. Nein, es ist...
Bewerbt euch, diese Vinothek ist sehr gut.
Nein, wie gesagt, gewisse Parallelen sehe ich da auch, wobei ich Rayas da als absoluten Ausreißer in der Region sehe. Ich würde jetzt eher Assoziationen Richtung Nordrhone ziehen, wo es dann doch auch merklich kühler ist, wo Terroir in der Gesamtheit eher kühler gespielt wird. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super Wein für auch da die Einstiegsstufe, auch für einen Topwein, sehr, sehr niedrig gehalten. Wobei man dann auch wahrscheinlich insgesamt sagen muss, dass Gesamt-Süditalien da einige Schätze parat hält, wo man sagen kann, okay, du kannst für echt kleines Geld echt geilen Scheiß und auch großen Scheiß saufen, der auch Potenzial hat, ein paar Jahre im Keller zu reifen, um dann auf den richtigen Punkt zu kommen. Das ist ein ganz, ganz großes Attribut, was ich von der Region betrachte.
An dieser Stelle muss ich leider reingrätschen, denn leider werden euch die letzten 2-3 Minuten dieses schönen Zwiegesprächs vorenthalten bleiben. Und das liegt nicht am Sebastian, der seine Sprachfähigkeiten verloren hat, sondern einfach an der Technik. Und zwar trat ein ziemlich übles Störgeräusch auf, das wir auch nicht richtig rausbekommen haben, beziehungsweise auch erst im Nachhinein nach dem Gespräch bemerkt haben. Und das wollte ich euch nicht zumuten. Aber ich glaube, im Grunde wurde auch alles gesagt. Der Sebastian hat hervorragend zusammengefasst, was euch in Sizilien und Piemont, speziell am Ätna und im Piemont, zu erwarten hat. Und im Speziellen nochmal bezogen auf die beiden Weingütern Piero Busso und Tenuta delle Nere. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei ihm bedanken. Das Gespräch hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Auch immer, weil er halt aus seiner Perspektive als österreichischer Sommelier ganz andere Einblicke auch bieten kann und ganz neue Perspektiven mal aufzuzeigen weiß. Und ich bin mir relativ sicher, dass der gute Mann nicht das letzte Mal zu Gast war, weil es macht halt wirklich immer sehr viel Spaß und Wissen hat er halt auch, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Weinen und sag mal bis zum nächsten Mal.